ARD Sounds.
Jens, jetzt können wir es eigentlich sagen, oder?
Was?
So spannend war es noch nie.
Das haben wir doch schon tausendmal gesagt.
Ja, aber jetzt stimmt es. Noch nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel war der Abstand in der zweiten Liga zwischen dem Tabellenfünften und dem Tabellenführer so knapp.
Ja, stimmt. Aber ist auch super, dass wir das den Hörern jetzt sagen und vorher 3 Jahre lang oder keine Ahnung wie lange erzählt haben. Boah, das ist die spannendste zweite Liga aller Zeiten.
Aber jetzt stimmt's. Deswegen wollen wir heute auch mal ein bisschen ausführlicher auf die zweite Liga schauen.
Also wenn es eine Folge gibt, die ihr unbedingt hören solltet, dann diese.
Diesmal stimmt's. Willkommen zum Bundesliga-Update. Es sind nur noch 7 Spieltage. Es wird jetzt richtig spannend hinten raus. Und deswegen haben wir uns ja überlegt, wir wollen gerne mal ein bisschen ausführlicher auf die zweite Liga schauen und unsere Abschlusstabelle tippen.
Genau so machen wir es. Und ich finde es super, dass wir dieses Mal nicht so tun, als wenn wir ganz spontan darauf kommen, dass wir jetzt einfach mal in die zweite Liga gucken.
Nee, das wird sich ja auch manchmal gewünscht, dass wir ein bisschen ausführlicher über die zweite Liga reden. Ja. Und jetzt ist euer Tag, jetzt machen wir das wirklich. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit deinem Platz 5 in der Abschlusstabelle an.
Warum nicht mit deinem?
Dann fangen wir mit meinem an. Ich habe auf Platz 5 Hannover.
Ey, ich auch.
Ja, guck mal, dann hätten wir auch mit deinem anfangen können.
Ja, das jetzt irgendwie. Ich dachte, wir diskutieren das noch ein bisschen, aber da haben wir ja nicht so viel zu diskutieren.
Nee, aber wir können ja trotzdem mal unsere Gründe.
Warum nennen. Hast du Hannover auf 5?
Ich habe mich ein bisschen schwer getan damit, weil Hannover ja aktuell die beste Rückrundenmannschaft ist. Aber wenn du dann anguckst, wie viele Großchancen Hannover kreiert und wie wenige Tore sie daraus machen, dann habe ich gedacht, das wird im Endspurt jetzt nicht reichen.
Ich habe mir für alles immer angeschaut, na klar, wie haben sie jetzt zuletzt performt, wie sieht das Restprogramm aus? Das Restprogramm ist bei allen ja ziemlich heftig.
Hannover die spielen ist, im Prinzip nur noch untereinander.
Ja, kann man so sehen. Also irgendwie die Top 5 unter sich. Ich finde bei Hannover, die haben, was das angeht, es so noch mit am einfachsten, weil sie halt nur 3-mal gegen Top 5 Teams spielen. Ich habe 2 Punkte. Das eine ist die Heimschwäche. Sie sind das beste Auswärtsteam. Zu Hause läuft es nicht so rund, liegen sie nur auf Platz 8 und sie haben halt mit Paderborn und mit Elversberg 2 der 3 Top-Teams, gegen die sie noch spielen, zu Hause. Und das könnte vielleicht eine Rolle spielen dabei. Und ich weiß nicht, wie hast du das im Saisonverlauf wahrgenommen? Mein Gefühl ist so eher, dass Hannover sich so gegen die Must-Win-Teams, so, weiß nicht, Münster und dann die spielen am letzten Spieltag gegen Nürnberg, so diese Spiele, dass sie sich da eher schwer tun.
Ja, und wenn man mal guckt, in der Hinrunde haben sie 9 Punkte aus den letzten 7 Spielen geholt. Also das ist halt, wenn das wieder so laufen würde, ist das das Gegenteil von der Aufholjagd. Mhm. Und generell finde ich, Hannover, die Erwartungen waren ja sehr groß, auch finde ich nach der Winterpause noch, die haben sich super verstärkt, haben ja sowieso vor der Saison mit Christian Tietz einen super Trainer geholt, aber ich glaube, die sind noch nicht so weit.
Ich finde, sie haben auch vor der Saison schon eigentlich gut eingekauft.
Voll, das meine ich ja, also die hatten ja viele als Aufsteiger auf dem Zettel, aber dafür sind sie mir noch zu inkonstant in dieser Saison.
Ja, du hast jetzt auch gerade so Formschwächen, beispielsweise Benjamin Schellmann, der jetzt seit Februar nicht mehr getroffen hat, den bräuchten sie jetzt. Also das ist, ich habe das ja so auch durchgerechnet, hast du auch Tabellenrechner einfach durchgerechnet?
Ja.
Dann ist es am Ende immer eine knappe Kiste, ne? Also das kann auch schon noch pro Hannover ausschlagen, wenn dann solche Dinge sich jetzt dann irgendwie, das sind ja ganz oft auch 50-50-Geschichten, gerade in diesen Spielen unter den Top 5. Aber mein Bauchgefühl ist tatsächlich auch so, dass das jetzt eher nicht dieses Jahr klappt.
Ja, aber gerade so 50-50-Geschichten, Hannover hatte 16 Aluminiumtreffer in dieser Saison. Mhm. Kein anderes Team hat mehr. Und das ist ja dann sowas, klar, wenn das für dich läuft, wenn er eben nicht an Pfosten oder an die Latte geht, sondern rein, dann gewinnst du mehr Spiele, dann bist du eher im Flow, dann kannst du halt auch so das in das nächste Spiel mitnehmen. Aber das sehe ich bei Hannover einfach aktuell nicht.
Man kann das natürlich auch wiederum so sehen, dass du das, also ein Faktor kann ja sein, dass sowas dann irgendwann im Saisonverlauf sich ausgleicht. Und wenn jetzt die Phase beginnt,
dann haben wir beide Unrecht.
Richtig.
Wen hast du auf Platz 4?
Platz 4 ist bei mir Paderborn.
Bei mir auch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so einig sind.
Ich dachte, wir diskutieren uns hier in Heißen.
Ja, nee. Warum Paderborn?
Das hat auch was damit zu tun, wie sie am Ende der Hinrunde performt haben. Auch da haben sie gegen die Gegner, die jetzt kommen, nur 10 Punkte geholt. Sie haben auch 4-mal die Top 5 jetzt am Ende der Saison. Und ich bin auch, also das ist ganz viel richtig geil, was Ralf Kettemann aus dieser Mannschaft gemacht hat, aber mir fehlt so der Überperformer.
Ja.
So, ne? Also das ist so, mir fehlt so einer, der das Team dann zieht, wenn es vielleicht dann auch mal nicht so richtig läuft. Und sie haben halt auch keins der Top-Spiele, die jetzt kommen, in der Hinrunde gewonnen. Haben dreimal davon verloren und mir fehlt das Vertrauen, dass sie das jetzt anders machen. Auch wenn sie in den letzten 5 Spielen das formstärkste Team der Liga sind.
Ja, und ich glaube, also sie spielen jetzt in Hannover und Elversberg, Schalke und Darmstadt haben sie zu Hause. Ich glaube, das ist im Vergleich leichter. Also ich glaube, es ist leichter, nach Elversberg zu fahren, als jetzt nach Schalke. Oder auch so, Böllenfalltor ist ja aktuell wieder so richtig kribbelig geworden. Darmstadt ist zu Hause halt super stark. Deswegen ist es für Paderborn ganz gut, dass sie die dann eben zu Hause haben. Aber ich glaube trotzdem auch, dass ja, das wird ein bisschen so laufen wie Ende vergangene Saison, dass sie sich oben mithalten, aber dass es am Ende nicht reicht. Platz 3 habe ich Elversberg.
Mir glaubst du eh nicht.
Ich glaube dir alles, was du sagst.
Ich habe die Hertha.
Die Hertha? Mhm. Die habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Warum Hertha?
Ist ein bisschen wild.
Mhm.
Spielplan ist auf jeden Fall ein Grund. Sind das einzige Team aus der Top 6, wir reden über die Top 5, aber die, ja, Top 6 aktuell der Tabelle, das einzige Team, das nicht mehr gegen Top 6 Mannschaften spielt, sondern die haben nur noch einmal obere Tabellenhälfte.
Das stimmt.
Rest ist nur noch Keller und sie haben ja in der Hinrunde sich auch schon wieder rangerobbt und genau in dieser Saisonphase, ne? Also die sind das, ich glaube, mit Bochum zusammen zweitbeste Team dieser Saisonphase in der Hinrunde gewesen. Und du hast bei der Hertha jetzt gerade Formstärken, also zum einen clevere Wintertransfers und vor allem halt Josep Brekalo. Und der ist jetzt gerade auch, der passt ja immer besser rein und der harmoniert auch immer besser mit Fabian Rehse. Und das sind für mich schon auch Faktoren, die total wichtig sind, weil, also Brekalo bringt einfach andere Dynamik rein und Zielstrebigkeit. Und ich habe den Eindruck, ich meine nicht nur wegen dieses 5-2 in Düsseldorf, was sie dann ja irgendwie auch gedreht haben, wo sie erst 0-1 hinten lagen, habe ich den Eindruck, dass das jetzt gerade zu so einem Flow führt bei den wichtigsten Spielern. Ne? Also Rehse finde ich auch, klar, irgendwie ist der die ganze Saison, ist der da, aber der hat jetzt in den letzten 5 Spielen, glaube ich, 6 Scorer gesammelt, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist jetzt gerade so das Formhoch, der Formhöhepunkt der Saison so gefühlt, zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn ich mir das 1-1 anschaue gegen Düsseldorf zum Beispiel, Umschaltmoment, aber Brekalo entscheidet halt auch wirklich in einem kurzen Zeitraum genau richtig mit diesem Ball durch die Schnittstelle auf Rehse, der dann das 1-1 macht. Das ist, glaube ich, was für sie spricht, gerade wenn sie gegen Gegner spielen, wo Spieler wie diese beiden zum Beispiel in einer ansonsten ja auch schon starken Mannschaft, das ist ja schon auch eine gute Mannschaft gewesen, auch wenn sie zwischendurch immer unterperformt haben, macht das, glaube ich, dann so gegen Dresden oder gegen Magdeburg oder so, wird das den Unterschied machen.
Ich finde, was für die Hertha spricht, ist auf jeden Fall Fabian Rehse, der ja wirklich in Topform ist. Der ist, glaube ich, aktuell der beste Scorer in der zweiten Liga. Der hatte ja gerade zu Beginn der Saison auch so ein bisschen so seine Tiefpunkte. Und ich finde, Hertha ist halt extrem davon abhängig, wie gut er performt. Und das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage. Kann er die Form halten? Sie hatten jetzt halt auch eine Länderspielpause, wie alle anderen auch. Aber dafür sind zu viele Teams vorne noch mit dabei. Also ja, die Abstände sind alle super knapp, aber trotzdem müssten ja genug Teams Punkte liegen lassen, damit die Hertha noch auf Platz 3 springt.
Also wie gesagt, ich sehe ja Brekalo unter anderem als Mitargument, Brekalos aktuelle Form Mitargument dafür, dass Rehse auch jetzt gerade so vielleicht sogar die beste Form in einer ansonsten auch schon echt guten Saison irgendwie hat. Ich habe das ja auch durchgerechnet, weil ich mir auch dachte, so, okay, wie soll das gehen? Die sind jetzt gerade Sechster und die haben 7 Punkte Rückstand, aber dadurch, dass sich oben halt ganz viel die Punkte gegenseitig weggenommen, stimmt, da werden dann unentschieden Spieler bei rauskommen. Die Hertha braucht eine unnormale Serie, aber die haben sie halt am Ende der Hinrunde auch hingelegt.
Ja.
Und das ist schon ein bisschen wild, der Call, aber ich habe es auch 2 oder 3 Mal gerechnet und getippt und auch immer wieder abgeglichen mit den Ergebnissen aus der Hinrunde. Wir wissen am 34. Spieltag, wie wild das war.
Ja, wobei ich finde, ein bisschen anders als in der Hinrunde ist, dass da jetzt Teams halt wirklich um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Also da ist dann halt auch nochmal ein anderer Zug bei den Teams, die unten drin stehen.
Ja, du hast ja teilweise auch andere Trainer und andere Herangehensweisen und so. Und trotzdem, die Hertha ist ultra auswärtsstark. Sie haben 4 Auswärtsspiele. Sie haben Auswärtsspiele gegen Teams, die zu Hause jetzt nicht überperformen. So, also sie spielen in Dresden, in Braunschweig, in Magdeburg und in Bielefeld. Und das ist alles auch unteres Tabellendrittel, was die Heimtabelle angeht. Zu Hause haben sie dann Lautern, Kiel, Fürth. Wie gesagt, es kann auch sein, es gab auch genügend Momente in dieser Saison, wo man der Hertha das genau diese Qualitäten, die sie jetzt brauchen, absprechen konnte. Aber gerade halt in dieser Saisonphase, am Ende der Hinrunde, waren sie halt überragend stark. Und jetzt ist die Mannschaft meiner Meinung nach, auch gerade durch Brekalo und dadurch, dass dann halt die Formstärke gepusht wird, nochmal besser.
Aber heißt das, dass Elversberg für dich aus den Top 5 noch rausrutscht?
Ja.
Krass. Also ich kann dir ja mal erzählen, warum ich Elversberg dann nicht rausrutschen sehe. Und das klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen wild, aber ich glaube, ein Grund ist der Weggang von Ole Boog.
Im Ernst?
Im Ernst, weil das ist natürlich, nachdem Horst Steffen weg war, nachdem sehr viele Spieler gegangen sind im Sommer, haben viele damit gerechnet, dass Elversberg eher unten um den Klassenerhalt kämpfen wird, als oben nochmal mit dabei zu sein. Ole Boog hat einen super Nachfolger gefunden mit Vincent Wagner und das Team hat gelernt, es ist egal, wer geht. Der Trainer ist weg, wir finden einen super neuen Trainer. Der Topscorer geht im Winter, wir finden einen super Ersatz. Lukas Petkoff ist da so richtig reingerutscht. Also die kriegen immer die Lücken gefüllt mit Spielern, die vielleicht schon ein bisschen länger da waren, aber dann halt ihre Chance nutzen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Geheimnis in Elversberg, dass da jederzeit jeder sich im Training empfehlen kann und diese Lücken füllen kann. Und dass das dieses Gemeinschaftsgefühl jetzt nochmal mehr stärken wird.
Ja, finde ich interessant. Also ich hätte jetzt eher gedacht, das ist denen einfach egal. Also das hat weder positive noch negative Auswirkungen.
Ja, ich glaube, egal ist es nicht, weil er halt, also er muss ja gewisse Qualitäten gehabt haben. Natürlich ist da auch eine Scouting-Abteilung dahinter. Aber er hat es ja immer geschafft, passende Spieler zu finden. Also nicht nur Spieler, die andere nicht auf dem Schirm hatten, die dann aus der Regionalliga kamen, wie zum Beispiel Ibn Talib, sondern er hat ja dann auch Spieler zusammengeführt, die vielleicht früher schon mal zusammengespielt haben oder von denen er wusste, charakterlich passen die auch und von der Spielweise her. Und natürlich geht denen damit was verloren. Und es ist ja jetzt halt auch die Frage, Blacher übernimmt, der ist ja auch im Gespräch, dass der auch noch mit nach Dortmund geht. Aber trotzdem glaube ich, dass Elversberg gelernt hat, das zu kompensieren. Und von allen Teams, die da oben stehen, hat Elversberg am wenigsten Druck. Also es ist nicht schlimm, wenn sie wieder nicht aufsteigen.
Haben aber auch 4-mal die Top 5. Haben am Ende der Hinrunde jetzt auch nicht so überragend performt, sondern nur gegen Paderborn gewonnen.
Ja, 12 Punkte haben sie da aus den letzten 7 Spielen geholt.
Genau, 12 Punkte. Also, ja.
Aber auch nur gegen Schalke verloren, ne? Und das ist ja, aktuell bist du Zweiter, wenn du gegen alle Unentschieden spielst, dann hältst du halt die Abstände.
Ja, und du hast sie halt auch zu Hause, ne? Du hast Schalke zu Hause, du hast Paderborn auch zu Hause noch. Musst nach Darmstadt und nach Hannover. Ja, also die Mannschaft ist schon auch gut. Ich sehe halt immer noch, wenn ich darauf gucke, wer ist eigentlich da so der beste Scorer, sehe ich immer noch Younes Ibn Talib da stehen.
Und das
klar,
stimmt, ja.
Also ich finde es schon auch bemerkenswert, wie sie das dann aufgefangen haben, dass jetzt Petkoff, der ja eigentlich eher entweder aus dem Rückraum oder so teilweise sogar eher über den Flügel kommt, dass der da jetzt so in die Bresche springt und dieses Duo, was ja eigentlich dann auf den Zehnerpositionen platziert ist mit Zimmerschied, der als Vorbereiter dann irgendwie jetzt gerade total in Erscheinung tritt und Petkoff, der dann am langen Pfosten, also viel über links, am langen Pfosten dann als Vollstrecker irgendwie am Start ist. Das ist schon gut kompensiert, ne? Weil ihn jetzt halt, ich glaube, Schnellbacher spielt ja ganz oft Mittelstürmer.
Ja, Mock der war ist, auch mal, also ne, ist jetzt quasi wieder zurück. Das ist für mich halt auch ein Grund, dass du dieses Eigengewächs ja mehr oder weniger jetzt halt auch nochmal in die Show kriegst. Also ich finde das schon beeindruckend, was da gelaufen ist in dieser Saison.
Ja, total. Beeindruckend ist es ja so oder so. Ne? Ja. Nur wenn du mal überlegst, sie hatten, glaube ich, vor einem Jahr 10 Punkte weniger und sind am Ende in die Relegation gekommen.
Ja.
Und das zeigt ja schon auch, dass da dieses Mal ein anderer Druck drauf ist, weil du nicht so dieses Selbstverständliche, ja, ist ja egal, wer gegen wen spielt, da gewinnt am Ende schon irgendwie manchmal auch der aus der unteren Tabellenhälfte kommt, sondern das ist in dieser Saison ja eher eine zweigeteilte Liga und nicht so krass, bis Platz 10 können alle bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen. Und das ist ja dann schon, also möglicherweise klappt das, klar, es sind halt ganz viele 50-50-Dinger, ich sehe sie da eher jetzt gerade nicht, weil mir auch da so dieser Ibn Talib, der fehlt mir da. Der Aslani, der Modamar, die fehlen mir so. Das ist so, das ist mehr das Kollektiv. Und dann ist es ja manchmal bei engen Spielen so, dass dann der eine da rausstechen muss.
Ja, wobei ich halt wirklich glaube, dass da bei den anderen jetzt halt zum Beispiel Darmstadt, Schalke, Hannover, die wollen halt unbedingt. Und Elversberg denkt sich, naja, wir machen vielleicht auch erstmal das Stadion fertig.
Das kann. Ja, stimmt. Lass uns erstmal Fußballplatz bauen.
Ich glaube, bei den nächsten beiden Plätzen sind wir uns dann wieder einig. Ja, ich habe Darmstadt auf der 2.
Ich auch.
Warum nicht Schalke?
Weil ich Schalke, klar, der Dzeko-Ausfall jetzt, wo nicht ganz klar ist, wie lange fällt er aus, der verändert schon vieles. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Wintertransfers für Schalke den Ausschlag geben werden. Sie werden nicht viele von diesen engen Spielen, die jetzt auch noch kommen, also unter anderem ja auch in Elversberg, die werden nicht viele davon verlieren. Da kommen vielleicht mal Unentschieden raus, aber das kriegen sie irgendwie hin, auch wegen ihrer Standardstärke. Vielleicht kann Musa Sylla sogar ein bisschen davon profitieren, dass er jetzt so in den Fokus rückt. Ne? Mhm. Also der Support aus dem Rest der Mannschaft ist auf jeden Fall ja besser geworden, als in der Hinrunde war, wo er dann häufiger dann auch gespielt hat und wo er total blass geblieben ist. Also du hast ja mit Oshish zum Beispiel jetzt irgendwie, finde ich, hab ich ja schon mal gesagt, ist für mich eigentlich kein Zweitligaspieler, den sie da ausgegraben haben. Das ist überragend stark und auch ein Grund, von dem profitiert auch Dzeko sehr. Das ist auch ein Grund für die Statistiken von Dzeko, meiner Meinung nach. Jubicic auch, das sind alles Verbesserungen und da kann Sylla dann möglicherweise tatsächlich eher noch, als viele jetzt gerade denken, einspringen, während für die Zeit, in der Dzeko jetzt halt dann einfach nicht da ist. Und dazu kommt halt auch, dass sich neben Dzeko die Personallage bei den Schalkern auch ein bisschen verbessert. Ne? Also Vitali Becker kommt jetzt zurück, Antje Jay ist wieder eine Option. Das heißt, so dieses ganz enge Korsett, was sie ja dann rund um die Winterpause hatten, das ist alles ein bisschen gelockert. Mhm. Und all das zusammen, inklusive dann halt auch des Heimfaktors, das darf man an der Stelle, finde ich, auch nicht vergessen. Sie haben 4 Heimspiele, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und sie spielen halt gegen die Ausrutscherteams aus der Hinrunde. Am Ende der Hinrunde haben sie nicht so besonders performt. Spielen sie halt jetzt zu Hause, also gegen die Münsters, gegen die Braunschweigs. Das wird am Ende auch ein Faktor machen. Deswegen habe ich Schalke dann am Ende knapp vor Darmstadt.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Dzeko-Ausfall den Schalkern, das klingt jetzt blöd, aber entgegenkommen könnte in dieser Phase der Saison, weil sie dann wieder so ein bisschen zurück zu dem defensiveren Fußball gehen können und dann halt gerade gegen die direkte Konkurrenz ein Tor machen, die Null lange halten, so wie sie es zu Beginn der Saison ja wirklich ganz, ganz oft gemacht haben. Irgendwie so 15. bis 20. Minute treffen und dann halt einfach das 1-0 wegverteidigen. Und das reicht ja dann am Ende, um diesen Platz zu halten.
Meinst du, das funktioniert? Also gerade gegen so Münsters und Braunschweigs ist meiner Meinung nach das fehlende offensive Potenzial, das da noch nicht so richtig vorhanden war, ist der Grund gewesen, weshalb sie da gestruggelt sind. Ist so mein Bauchgefühl, weil sie halt du wirst in eine Rolle gezwungen gegen jemanden, der dann eher vielleicht mal abwarten spielen kann, wobei Münster spielt ja, hat ja zu der Zeit nicht abwartenden Fußball gespielt, das ist dann auch nicht so ganz richtig, sie werden in eine Rolle gezwungen, das Spiel dann auch ein bisschen zu kontrollieren.
Und das stimmt, ja.
Das ist dann was ihnen möglicherweise auch, also kontrollieren ist falsch, kontrolliert hat Schalke viele Spiele, aber nicht indem sie den Ball hatten.
Ja, sondern, mit wenig Ballbesitz.
Genau, indem sie dieses in Anführungszeichen chaotisches Spiel dem Gegner aufgezwungen haben. So. Ja. Und wenn das dann nicht funktioniert hat, dann war Schalke irgendwie ein bisschen lost, so mit offensiven Ideen. Ja, ist auch ein bisschen.
Aber dann reicht ja eine. Also das ist halt das, was ich meine. Ja. Wenn sie so gut stehen, dann reicht ja halt eben dieses eine Tor. Und sie haben halt einfach unfassbar oft zu Null gespielt, 11 Mal. Das ist halt schon, damit müsstest du eigentlich aufsteigen.
Ja, sie haben auch 50 gegnerische Torschüsse weniger zugelassen als der Zweitplatzierte.
Das ist schon
eine Wahnsinnsstatistik.
Ja, das ist auf jeden Fall krass.
Ja, das heißt, also das wird am Ende ist es jetzt eng und Schalke muss auch eine Schippe drauflegen im Vergleich zum Endspurt der Hinrunde, auf jeden Fall. Mhm. Meiner Meinung nach schaffen sie das.
Ja.
Und was spreche im Zweifel für Darmstadt?
Naja, halt die Offensive dann auf der anderen Seite. Ne? Also das ist schon brutal beste Offensive mit 49 Toren. Zu Hause erst drei. Also zu Hause noch ungeschlagen, gar nicht verloren, insgesamt nur 3-mal verloren. Und ich glaube, der Endspurt wird ein bisschen komplizierter für Darmstadt, weil sie jetzt immer so abwechselnd ein Team von unten, ein Team von oben, ein Team von unten, ein Team von oben. Aber halt Paderborn, Elversberg, Hannover, alle zu Hause.
Genau. Und sie sind, ja, zu Hause sind sie gut. Mhm. Sie haben in der Hinrunde kein einziges Spiel gegen diese Top-Teams verloren.
Ja, ich glaube, was so ein bisschen zum Verhängnis werden könnte, ist die Verletzung von Luca Marseiler. Hm. Das hat ja halt auch in dem Spiel schon so einen kleinen Bruch gegeben. Das ist jetzt halt die Frage. Sie haben es, finde ich, in dieser Saison viel besser kompensiert gekriegt als in der vergangenen, wo sie auch viele Verletzungssorgen hatten. Und nach kommen ja halt auch einige Spieler wieder zurück. Das ist halt die Frage. Also ich habe das Gefühl, dieses Team ist unfassbar verletzungsanfällig. Und was ist dann halt, wenn so ein Hornby mal dann wieder 2-3 Spiele ausfällt, wenn das dann halt eben die entscheidenden Spiele sind?
Ja, das ist, spielt auf jeden Fall schon auch eine Rolle. Auf der anderen Seite finde ich, du hast jetzt die Offensive angesprochen, man darf die Defensive von Darmstadt auch nicht unterschätzen. Also ich finde, mit Marcel Schuhen haben sie vielleicht den besten Torwart in der aktuellen Saison. Ja, das Spiel natürlich, das ist immer schwer zu beurteilen.
Ja, ist schwierig,
so.
Ja.
Aber also zumindest gäbe es Statistiken, die auch dafür sprechen. Und ich finde auch, wenn du dir die Innenverteidigung anguckst, ne? Also du hast Pfeiffer, du hast Vukotic und du hast Maglica. Und Vukotic spielt ja im Moment auch eher selten. In der Hinrunde war er immer gesetzt. Hat auch was mit systematischen oder systemischen Umstellungen zu tun. Aber ich finde, das ist so individuell betrachtet auch so nach Schalke mit die beste Innenverteidigung. Mhm. Und das sind ja auch Dinge, die dir dann einfach am Ende, weil alle auch sehr kopfballstark sind, das heißt auch, das kann über Standards, auch Darmstadt ist ja standardgefährlich. Und das macht ja dann in engen Spielen auch manchmal den Unterschied. Ja. Deswegen sehe ich sie tatsächlich. Ich hätte es Florian, wir haben ja vor der Saison auch über die zweite Liga gesprochen. Ich hätte es Florian Kohfeldt in seinem zweiten Jahr nicht zugetraut, weil ich immer so der Meinung war, das ist so ein One-Hit-Wonder-Trainer und danach verpufft es nach und nach, aber der hat es tatsächlich durchgezogen.
Also ich war mir ehrlicherweise nicht sicher, ob der ein zweites Jahr in Darmstadt erlebt.
Überlebt auch.
Ja, genau.
Ja, also Props an Darmstadt, aber wir werden sehen, ob die Prognose überhaupt zutrifft. Ne? Also
wahrscheinlich reden wir in drei Wochen schon wieder ganz anders.
Ja, schon sein.
Aber ich finde es sehr schön, dass die zweite Liga noch so viel Spannung hat. Ich würde mich freuen, wenn wir dann Darmstadt und Schalke nächstes Jahr in der Bundesliga begrüßen können. Es sind auf jeden Fall zwei Stadien, wo sich die Fahrten hin auch, glaube ich, lohnen. Obwohl ich ja immer noch finde, dass Darmstadt wahrscheinlich die nervigste Auswärtsfahrt ist, wenn die treffen und du hast dann die ganze Zeit den Ohr von der Tür.
Also nerviger als Augsburg kann keine Auswärtsfahrt sein, finde ich.
Ja, gehen
wenn
die
du da dann 0-3 verlierst und hörst jedes Mal das Gedudel von
ja, lieber die Puppenkiste. Das hast du, glaube ich,
oh
Gott, nicht so schlimm als Ohrwurm.
Meinst
aber
du nicht? Doch.
Können wir ja dann nächste Saison die beiden Auswärtsfahrten mit irgendeinem Team mitmachen und danach fragen. Wir gucken noch in die Bundesliga. Ich freue mich sehr auf dieses Wochenende. Wir starten mal mit dem Topspiel Stuttgart gegen den BVB, Samstagabend 18:30 Uhr. Freue ich mich sehr drauf, weil das diesmal ein echtes Spitzenspiel ist. Also ja, es ist Zweiter gegen Dritter, aber vergangene Saison wäre es 10 gegen 11 gewesen nach 27 Spieltagen. Das ist schon krass, wie die beiden Teams sich da verbessert haben im Vergleich.
Ja, total. Was sind für dich die Gründe?
Trainer. Also bei Dortmund ist es der Trainer. Hätte ich auch niemals erwartet, als Niko Kovac da angefangen hat, dachte ich, finde ich mutig vom BVB, dem einen Vertrag über die Saison hinauszugeben. Aber der hat es tatsächlich geschafft, da einen Fußball zu etablieren, den die zumindest bereit sind zu spielen. Also ich habe immer noch den Eindruck, dass der BVB einige Spieler hat, die nicht so begeistert sind von diesem Konzept. Aber die Argumente sprechen ja für Niko Kovac. Also es gab ja auch, glaube ich, nur einmal einen Tabellenzweiten, der zu dem Zeitpunkt mehr Punkte hatte. Das waren auch die Dortmunder. Mhm. Also es scheint zu funktionieren. Und wenn du nur zwei Spiele verlierst in der Saison, und das sind beide Spiele gegen die Bayern, das gibt dem Trainer recht.
Und beim VfB?
Beim VfB finde ich es ehrlicherweise schwierig, weil ich vergangene Saison auch nicht so ganz verstanden habe, warum das Konzept nicht funktioniert hat. Da hat bestimmt viel auch die Champions League mit reingespielt, die dann vielleicht einfach die Nummer zu viel war.
Ja, und der Umbruch im Kader war auch noch größer, ne? Also du hast ja Anton verloren, du hast Girassi verloren, das war ja das Jahr.
Stimmt.
Und das war jetzt, also auch ehrlicherweise tat mir Sebastian Hoeneß am Saisonbeginn auch dieses Mal ein bisschen leid, weil er ja auch wieder so viel dann umbauen musste. Aber sie haben, finde ich, was die Verpflichtungen angeht, also ne, wollte Mader auf den letzten Drücker weg und so, sie haben, was die Verpflichtungen angeht, so mit El Khanous. Und also das hat ihm die Basis gegeben, das ganze Konstrukt wieder so aufzubauen, dass es in sich geschlossen funktioniert, egal wen du dann jetzt wie einsetzt. Und das ist schon wirklich beeindruckend.
Und er hat halt wieder den Vorteil, dass es relativ egal ist, wen er vorne bringt. Also das ist ja wirklich so, du hast einen Undav, der aktuell in einer absoluten Topform ist. Du kannst aber auch Demirovic dann für ihn bringen und das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hättest, du hättest dann einen Qualitätsverlust.
Ja, es sind halt andere Typen nach wie vor. Ne?
Ja.
Also Undav, finde ich, ist deswegen einfach so ein dankbarer Spieler, weil du ihn eigentlich mit jedem anderen in der Offensive ersetzen kannst. Und das immer, der findet immer einen Weg, dass es dann funktioniert. Mhm. Der findet immer seine Rolle. Und wie schätzt du eigentlich das ein, was Julian Nagelsmann da gerade vom Zaun bricht?
Das hätte ich dich jetzt gefragt, tatsächlich. ich verstehe irgendwo, dass er halt sagt, es sind Testspiele und Undav kriegt vielleicht ein bisschen weniger Spielzeit, weil er eine andere Idee einfach hat. Also es war ja lange Zeit, zumindest vor der Nominierung wurde gemunkelt, ob Undav vielleicht gar nicht im Kader ist. Das Interview danach finde ich dann schon sehr seltsam. Also wenn du dann halt einen Spieler hast, der kommt als Joker, der trifft, der wird von allen geliebt. Also es gab ja auch irgendwie so diese Szene, das ganze Stadion skandiert, natürlich dann auch noch in Stuttgart. Alle wollen ihn sehen. Und Nagelsmann muss sich ja dann in dem Moment auch denken, also ich bin doch der Bundestrainer, jetzt vertraut doch meiner Entscheidung. Und dann gibt aber quasi und auf dem Stadion recht. Er kommt rein, er trifft. Also irgendwas muss da ja sein. Irgendwelche Probleme auf einer anderen Ebene muss es ja geben, weil er eigentlich ja dafür steht, nach Momentum aufzustellen. Und dann musst du doch eigentlich Unter von Anfang an bringen.
Ja, steht er dafür? Will er das mit der Brechstange möglicherweise ändern? Also ich finde dieses ganze Rollenthema, vielleicht, das macht grundsätzlich von der Überlegung wahrscheinlich Sinn. Alles fein. Aber musst du es wirklich 3 Monate, jetzt nicht 2 Monate vor dem ersten Spieltag machen oder vor dem ersten WM-Spiel? Mhm. Kannst du das nicht in der WM-Vorbereitung machen, wenn du weißt, wer dabei ist?
Ja.
Das fand ich irgendwie wild und dann auch so genervt zu reagieren, wenn Undorf sagt, ey, vielleicht kann ich da ja, also das ehrlicherweise kann ich die Intention total verstehen. Mhm. Ich würde als Spieler das genauso sehen. Gerade wenn ich gerade das Spiel entschieden habe.
Ja, voll.
So, ne? Und deswegen, der Bundestrainer macht da meiner Meinung nach sich selbst irgendwie ein Problem auf, was so ein bisschen unnötig wirkt.
Ja, vor allem finde ich, er hätte ja sagen können, so, ey, ist doch voll geil, wenn wir so einen Joker haben. Also, wenn halt wirklich, wenn ein Spiel entschieden werden muss und ich weiß, da ist jemand, auf den kann ich mich verlassen, den bringe ich rein und der entscheidet das Spiel
für mich. Ja, das soll ja die Rolle sein von Undaf, aber...
Aber ich finde, er hat es nicht so formuliert. Also, er hat nicht gesagt, so, das ist jemand, dem vertraue ich, sondern so nach dem Motto... Ja, ich weiß, also er hat ja irgendwie gesagt, ich weiß nicht, ob er das auch gemacht hätte, wenn er vorher halt schon auf dem Platz gestanden hätte. So, klar weißt du es nicht, weil du hast ihm ja nicht die Möglichkeit gegeben, es dir zu zeigen.
Denkst du, Dennis Undaf wird da jetzt eher doppelt motiviert sein oder wird das ein Dämpfer für ihn sein, auch wenn wir jetzt mal aufs Spiel gehen?
Nö, ich glaube, der ist dann doppelt motiviert. Also der hat ja jetzt einfach auch mit Stuttgart noch einiges zu erreichen in dieser Saison und allein dafür wird er alles geben. Und ich glaube, dass der so spielen wird, dass Julian Nagelsmann gar keine Option hat, ihn zu Hause zu lassen.
Im Hinspiel 3 Tore, ne? Alle 3 beim 3-3 in Dortmund.
Ja.
Wird das wieder so ein Ding?
Ja, glaube ich tatsächlich. Also das ist, glaube ich, sogar die torreichste Begegnung der Bundesliga. Ich glaube, das wird ein total wildes Spiel, weil ja, Stuttgart hat im Prinzip noch was zu verlieren. Also könnte ja natürlich nochmal aus den Champions-League-Rängen rausrutschen. Der BVB hat... eigentlich weder was zu gewinnen noch zu verlieren. Ich glaube schon, dass das sehr wild und sehr viel Spaß machen wird.
Ja, das ist für mich auch ein unentschieden Spiel. Ich bin auch nicht sicher, in welche Richtung das kippen könnte, wenn es doch einen Sieger gibt. So war das im Hinspiel ja dann auch irgendwie. Der VfB,
es ist halt diesmal in Stuttgart.
Es ist in Stuttgart. Trotzdem, der VfB macht ja hier und da schon auch immer noch mal so vermeidbarere Fehler. Finde auch spannend, ob sie es jetzt dann mit einer Dreierkette wieder angehen oder vielleicht wieder auf eine Viererkette umstellen. Im Hinspiel war dieses klassische Flügelgame von Stuttgart ja schon ein Problem für den BVB. Mhm. Die haben ja immer in der Regel nur einen auf dem Flügel und da muss ja immer rausgerückt werden oder aus irgendeiner Offensivposition muss nachverteidigt werden, wenn beispielsweise Mittelstädt nachrückt oder so. Das hat den BVB schon vor ein paar Probleme gestellt. Vielleicht ist das auch wieder eine Herangehensweise von Sebastian Hoeneß. Auf der anderen Seite, wenn der VfB vielleicht hier und da ein bisschen nachlässig im Spielaufbau ist, du hast natürlich als Dortmund, ich würde vielleicht auch Chukwuemeka mal stellen, ich würde Adeyemi bringen. Hast,
ja,
dann
hättest du
Geschwindigkeit,
gut,
genau. Ja. Also wird bestimmt ein unterhaltsames Spiel. Aber
bei was sagst du zu dem Interview von Nico Schlotterbeck?
Ich kann es total verstehen.
Es hat mich tatsächlich voll überrascht.
Ja?
Also ich habe das Interview gesehen und ich dachte im ersten Moment, das ist fake. Weil ich dachte, dass sich jemand so explizit dahinstellt und sagt, das stimmt ja überhaupt gar nicht, dass wir kurz vor einem Durchbruch sind. Da habe ich schon gedacht, so, warum? Also was erhoffst du dir davon, das jetzt so zu sagen? Also ich verstehe das Bedürfnis von Spielern, manchmal Dinge klarzustellen. Aber da habe ich gedacht, so, verstehe ich gar nicht. Also er kann doch einfach sagen, so, ey, wir sind in den Verhandlungen, da ist jetzt ein neuer Verhandlungspartner am Tisch, weil Sebastian Kehl weg ist. Ich hatte ja auch vermutet, dass Kehl vielleicht gehen musste, weil er keinen Durchbruch erzielt hat mit Schlotterbeck. Und da hat sich das ja nochmal komplett anders angehört. Und jetzt gibt es aber dann halt wieder die Meldung, dass der BVB wohl bereit ist, so ein bisschen nachzubessern, dass man dann doch wieder kurz vor einer Einigung ist.
Ja, keine Ahnung, das wirkt ja so ein bisschen, das klingt drüber, aber es wirkt so ein bisschen beleidigt im leichteren Sinne, dass er nicht darüber informiert wurde, dass sein Hauptverhandlungspartner jetzt hier weg ist.
Ja, und dann denke ich mir aber, was denkst du, wer du bist?
Ja, das,
also wie wichtig nimmst du dich in
dem
Moment?
Das kann man schon so sehen. Ich kann grundsätzlich die Intention, ich höre mir erstmal an, was der Bog mir erzählt, auch wo er mit der Mannschaft hin will und so, das kann ich natürlich schon verstehen.
Das kann ich auch verstehen, aber das musst du halt nicht in einem Interview breittreten, finde ich. Und ja. Die Frage ist halt auch, wie viel sitzt er überhaupt selbst mit am Tisch? Also
ja, genau,
wie sehr hat er mit Sebastian Kehl überhaupt verhandelt?
Du weißt ja nie so genau, welche Rolle im Hintergrund dann irgendein Berater auch noch spielt. Ja. Und ob der nicht vielleicht auch gesagt hat, hör mal, hier, setz mal direkt ein Zeichen hier. Ja. Nico, das ist jetzt gerade der richtige Moment, um ein Zeichen zu setzen.
Ja, dann hat er vielleicht einfach einen schlechten Berater. Weil also,
oder einen guten, wer weiß.
Ja, aber kann was ich so mitkriege, so den Kredit bei den Fans verspielt er sich damit so ein bisschen. Und er hätte ja die Chance, jetzt den Vertrag nochmal zu verlängern, vielleicht Erfolge mit dem BVB zu feiern und dann so in Richtung Marco Reus zu gehen, was den Status angeht. Wenn das dann wirklich so kommt, dass er eine Ausstiegsklausel will, dass er theoretisch sogar im Sommer schon gehen kann, dann bringt dem BVB das ja wenig.
Geld. Vielleicht.
Ja, aber.
Also eine sichere Summe.
Aber trotzdem kann es sein, dass du mit der Kaderplanung schon so gut wie durch bist und dann geht er noch.
Ja, das kann natürlich immer passieren.
Also es ist auf jeden Fall riskant.
Ja. Es ist ja auch das erste Spiel von Ole Boog als, wir haben gerade bei Elversberg über ihn gesprochen, ja, als Kaderplaner bzw. Sportlich Verantwortlicher. Mhm. Wie siehst du denn überhaupt seine Rolle jetzt beim BVB? Du kennst ihn ja besser als ich.
Ja, ich hatte ja mit Tobi schon darüber geredet, als spekuliert wurde, dass er der Nachfolger wird. Und ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich nicht einschätzen kann, wie seine Kontakte in dem Bereich sind, wo Dortmund Spieler braucht. Mhm. Weil sein Geheimnis war ja, Spieler in der Regionalliga zu finden oder halt ganz viel ja auch über die Leihgeschäfte. Mhm. Das hat ja super funktioniert in Elversberg. Das ist natürlich kein Konzept für Dortmund. Mhm. Das heißt, er muss irgendwo im Ausland die Spieler finden, die keiner auf dem Schirm hat. Kommt natürlich auch auf die Scouting-Abteilung an, weil klar, das macht er natürlich nicht alles selbst. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, ob er auf dem Niveau genauso gut ist. Und was halt auch immer dazu kommt, das hat Horst Steffen auch bitter lernen müssen, Elversberg ist ein anderes Umfeld. Wenn du in Dortmund 3 Spieler holst, die nicht funktionieren, das kann dir böse auf die Füße fallen.
Was ich mich noch gefragt habe, ist Ole Boog eigentlich jemand, der Niko Kovac-Kader zusammenstellen kann?
Eigentlich gar nicht. Also der steht ja eigentlich für einen komplett anderen Fußball und hat das ja auf der Pressekonferenz auch eigentlich nochmal gesagt. Das wird auf jeden Fall spannend. Und wenn ich überlege, wie oft Sebastian Kehl vor der Kamera steht oder stand, der hat ja ganz oft nach Spielen, gerade so international, hat er Rede und Antwort gestanden. Da ist Ole Boog halt gar nicht der Typ dafür. Mhm. Wirklich gar nicht. Mhm. Und ja, also für mich, auf dem Papier ist es ein Perfect Match, weil er einfach zu seinem Lieblingsverein geht. Und dann denke ich, das geht ganz, ganz oft schief. Dieses, ich habe schon als Kind in bla 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 Bettwäsche geschlafen und jetzt arbeite ich bei dem Verein. Und dann sind die Erwartungen ganz hoch und dann, ja.
Ja, Gruß an alle HSV-Fans.
Ja, an die habe ich auch gerade gedacht, tatsächlich.
Die Steffen Baumgart-Poster relativ schnell wieder abgehängt haben.
Genau. Lass uns mal weitermachen mit der Bundesliga. Als nächstes Frankfurt gegen Köln, Sonntagabend, das letzte Spiel, 17.30 Uhr. Es gibt, obwohl am Freitag nicht gespielt wird, kein 19.30 Uhr-Spiel. Das ist die gute Nachricht. Und das wird sehr spannend, weil ein Neuer an der Seitenlinie stehen wird beim FC. Lukas Kwasniok musste ja gehen, haben wahrscheinlich alle vor der Länderspielpause mitbekommen. Und jetzt soll Rene Wagner irgendwie verhindern, dass der FC absteigt.
Ich finde, eigentlich wirkt das auf den ersten Blick gar nicht wie so ein ganz undankbares Spiel. Klar, auswärts ist, er könnte zu Hause wäre noch besser, aber du hast eine Eintracht, die zuletzt ja sehr, sehr statisch war, die sehr viel Ballbesitz haben wollte, aber recht wenig damit anfangen konnte. Und damit könnte sich der FC auf seine Umschaltskills erstmal verlassen, könnte versuchen, El Mala ins Laufen zu bekommen. Und das ist ja eigentlich was, was ihnen in dieser Saison immer mehr lag. Und das ist auch was, was Lukas Kwasniok mit der Truppe, finde ich, gut hingekriegt hat. Was ich mich jetzt frage ist, bei der Eintracht wird halt Usun zum ersten Mal unter Riera wieder als Startelfspieler sehr wahrscheinlich spielen. Mhm. Hat ja gegen Mainz Minuten bekommen schon. Ob das was ändert, ob das viel ändert. Weil auch bei der Eintracht wird ja ganz viel schon wieder über den Trainer diskutiert.
Ja, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, die Heimspiele unter Riera, 3-0 gegen Gladbach, 2-0 gegen Freiburg, 1-0 gegen Heidenheim, wird 0-0 gegen Köln, wenn der Trend so weitergeht.
Ja, stimmt, hast du recht.
Ja, nee, böse. Aber ja,
ich halte das gar nicht für so total unwahrscheinlich.
0-0 gegen Köln?
Ja, wenn die Eintracht ihr Offensivspiel jetzt nicht forciert und du wirst als neuer Trainer sehen, okay, Stabilität rein. Bei den Kölnern kommt mit Simpson, Pusey, mit eventuell Schmid kommen auch defensiv nochmal Optionen zurück. Klar, Martel fällt aus, das ist total bitter, aber Tom Kraus kann wahrscheinlich spielen als Sechser. So, das heißt, du wirst es irgendwie möglicherweise hinbekommen, eine recht stabile Defensive an den Start zu bekommen. Und es hängt halt, finde ich, total viel davon ab, wie die Eintracht ihr Offensivspiel beleben will.
Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie El Mala von der Länderspielreise zurückkommt. Weil Belastung war ja schon immer ein Thema. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es Gründe dafür gibt, dass Lukas Kwasniok ihn ganz oft nicht in die Startelf gestellt hat und dass das nicht nur seine verrückte Art war, aufzustellen, sondern dass da dann halt auch...
Ja, der hatte eine Idee dahinter, na klar, die wird er gehabt haben.
Ja, und ich glaube auch, dass im Training halt gewisse Punkte dafür gesprochen haben. meine Meinung einfach dazu. Klar. Ich war nicht im Training dabei, aber genau.
Ja, also du hast, also es, für mich hängt das alles an der Eintracht.
Okay.
So, also bekommen sie irgendwie das Offensivspiel ins Rollen. Usun ist auf jeden Fall ein Faktor, im Zusammenspiel auch mit Kalimuendo zum Beispiel, wo diese totale Statik, dieses behäbige, zu langsame Spiel möglicherweise belebt werden kann. Dann kriegt Köln Probleme, wenn sie das wie in den vergangenen Spielen spielen. Und sie haben auch da verschiedene Konstellationen ausprobiert. Ich halte Chaby jetzt eigentlich auch für einen eher kreativen Spieler. Hm. Ich habe auch nicht verstanden, warum Götze zuletzt gar nicht mehr im Kader war.
Aber mit dem haben sie jetzt einen Vertrag verlängert.
Genau, was ja auch irgendwie Banane ist, weil du hast den Eindruck, okay, der Trainer setzt nicht auf den. Ja. Da, ist das für dich vielleicht auch ein Zeichen, dass es mit Riera dann vielleicht doch relativ schnell schon wieder zu Ende geht bei der Eintracht?
Möglich, ne? Also ich verstehe das auch nicht, dass man dann, also ich meine, Götze ist jetzt halt auch nicht mehr der Jüngste, klar, der ist noch nicht so alt, dass man sagt, der sollte kein Fußball mehr spielen, aber trotzdem finde ich, ist es dann halt komisch, wenn der Trainer offensichtlich nichts mehr in ihm sieht, sodass er ihn nicht mal mehr in den Kader nimmt. Das ist ja das Krasse, also nicht nur, dass er ihn auf die Bank verfrachtet, sondern dass er nicht mal mehr im Kader stand.
Ja, und das sieht ja, ist ja alles auch irgendwie ein bisschen wild so, ne? Also ich, manches von den Ideen fand ich ja zum Beispiel auch richtig gut. Also als er zum Beispiel Collins, der fällt jetzt ja übrigens auch, auch länger aus, als der Collins und Brown getauscht hat, seitenverkehrt, damit die bei der Spieleröffnung ihren starken Fuß innen haben. So, das fand ich, sind Überlegungen, die machen total Sinn. Auch, dass du den Spielaufbau grundsätzlich so veränderst, dass immer einer aus dem Aufbau, aus dem Dreieraufbau, als zusätzliche Option über die Halbspur mit nach vorn schiebt. So, solche Dinge. Wenn du dann noch Tempo in die Ballzirkulation bekommst, wenn du dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr variabler bist, was die Position angeht und so, klingt das alles gut. Aber was macht Doan auf der 8? So, warum ist Götze in den ersten Spielen gut und auf einmal gar nicht mehr dabei? So, also das sind so Dinge, wo ich auch nicht so richtig verstehe, wo der Mann hin will.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das den Spielern teilweise so geht. Aber 0-0 glaube ich trotzdem nicht bei dem Spiel. Unentschieden würde ich mitgehen. Ich glaube aber, dass auf jeden Fall Tore fallen. Anders als bei Union gegen St. Pauli. Da bin ich mir relativ sicher, dass keine Tore fallen.
Das ist schon, es ist schon nicht unwahrscheinlich, dass das ein 0-0 wird, ja.
Das Einzige, was dafür sprechen würde, ist, dass Union jetzt zweimal hintereinander 4 Gegentore kassiert hat. Mhm. Unter anderem zu Hause gegen Bremen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Bremen 4-mal gegen Union trifft, müsste St. Pauli doch eigentlich auch mindestens einmal. Also das sind ja wirklich die Teams, die größten Probleme haben mit dem Tore schießen.
Du darfst ja den Spielverlauf nicht vergessen mit der roten Karte.
Ja,
ne?
Natürlich.
Ja, also bei St. Pauli, da kommt halt schon wieder das ganze Personalthema aufs Tableau, ne? Mit Smith, der ausfällt. Ja. Das finde ich so mit der schlimmste Ausfall, den es da geben kann. Ando wahrscheinlich auch, fällt noch aus. Vielleicht ist Saliakas wieder da. Ich glaube, das würde St. Pauli gut tun, wenn dann Pirker wieder auf seine angestammte Seite gehen kann und Saliakas über rechts. Aber insgesamt, klar, du hast schon recht. Das riecht schwer nach 0-0. Hast du eine Tendenz, wenn es in Richtung Sieg ginge?
Nee, ich habe versucht, mir vorher zu überlegen, wer das Spiel machen wird. Also die kratzen ja beide an den 40% Ballbesitz im Durchschnitt. Also einer muss ja mehr machen.
Das wird St. Pauli sein.
Das glaube ich nämlich tatsächlich auch. Obwohl es an der Alten Försterei stattfindet, dieses Spiel, glaube ich nämlich auch, dass St. Pauli das Spiel machen wird. Und dann ist die Frage, wie die damit umgehen.
Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein Standard sein, dass das Spiel entscheidet. Du hast den höchsten Anteil an Standards bei geschossenen Toren gegen den vierthöchsten. Und beide sind auch bei Ecken nicht ganz sattelfest. Union tatsächlich sogar ein bisschen weniger noch als St. Pauli. Ja, 0-0 ist irgendwie das Wahrscheinlichste. Also.
Ja, vor allem Nikola Vasil jetzt mit dem Erfolg in der Länderspielpause im Gepäck. Also wenn Italien Probleme hat, gegen ihn zu treffen, warum sollte Union dann an ihm vorbeikommen? Ja. Ich bin sehr gespannt. Gladbach gegen Heidenheim, Samstag 15:30 in der Konferenz. Ein Spiel, das eigentlich mehr oder weniger den Abstieg besiegeln könnte von Heidenheim, weil seit 14 Bundesligaspielen in Folge jetzt keinen Sieg mehr geholt, 9 Punkte Rückstand auf Platz 16. Und sollte St. Pauli wirklich was holen, dann wird es echt eng, oder?
Ja, aber das wird es ja eh. Also die Chancen sind so theoretisch. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, also so ehrlich muss man ja sein, es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann dieser Moment kommt. Ja, insofern, für mich Gladbach schon, auch wenn jetzt die letzten Spiele vielleicht nur bedingt dafür sprechen, also klar, die Ergebnisse schon, aber das war jetzt auch nicht immer komplett überzeugend, gerade gegen St. Pauli im Heimspiel sind die trotzdem für mich da der Favorit.
Ja, Favorit sowieso. Ich finde es für Heidenheim ein bisschen bitter, dass die Länderspielpause kam, nachdem man dieses 3-3 gegen Leverkusen erzielt hat. Oder ich dachte so, das könnte nochmal so richtig für Schwung sorgen. Ist dann halt bitter, dass du aus dem Flow so ein bisschen rausgerätst.
Ja, du machst 3 Tore gegen Leverkusen und es hilft dir am Ende halt einfach nicht, weil du jedes Spiel sie kassieren zu viel. So, ja. Ich finde das alles immer super, aber sie sind halt einfach immer zu anfällig für Gegentore, was einfach auch ganz, ganz viel an individuellen Problemen liegt. So auf beiden Seiten ist es einfach so. Das ist so, ehrlich muss man glaube ich sein, keine wirkliche Bundesligamannschaft.
Das stimmt allerdings. Und bei Gladbach, Haris Tabakovic hat jetzt halt auch wieder getroffen auf Länderspiel.
Noch geiler fand ich den Elfmeter. Hast du den gesehen, wie der den Elfmeter da oben in den Winkel haut? Nee. Alter, unnormal. Also im Elfmeterschießen, klar, Italien hatte schon den ersten verschossen, aber dann haut er den da oben in den Winkel rein. Mehr Selbstvertrauen kannst du gar nicht haben.
Ja, guck mal. Ja. Dann trifft er vielleicht auch wieder für Gladbach. Ja.
Also bei Gladbach ist Jens Castrop fraglich. Reitz war krank diese Woche und trotzdem, müssten die Gladbacher das dann im Heimspiel schon wuppen. Das Hinspiel war das Beste, was Gladbach unter Polanski gemacht hat. Also, weil Heidenheim mit seiner Aggressivität dann auch hier und da Lücken offenbart hat, die Gladbacher ganz gut genutzt haben. Ich habe Gladbach da schon eigentlich auf dem Zettel.
Ja, auf jeden Fall. Wen hast du als Favorit bei HSV gegen Augsburg?
Wenn es da einen Sieg gibt, dann bin ich beim HSV tatsächlich.
Also haben wir das nächste Unentschieden-Spiel.
Ja. Also siehst du da einen Sieger? Nee. Also safe einen Sieger?
Nee. Also so ein Überraschungstor könnte auch dieses Spiel entscheiden, aber ich sehe auch eher ein Unentschieden, so ein 1-1.
Also du hast natürlich Capaldo, der ausfällt und du hast Remberg, der gesperrt ist wegen der fünften Gelben. Das macht schon eine Baustelle auf beim HSV im
das
Zentrum.
Stimmt, ja.
Und da ist für mich jetzt die Frage, spielen sie mit Lokonga und Vieira als Doppelsechs? Das wäre dann die offensivere Variante. Oder bleibt Vieira eine Reihe weiter vorn und sie machen es dann beispielsweise mit El Fadli, den sie dann ins Zentrum stellen neben Sambi. Du musst bei den Augsburgern ja schon auch immer ein bisschen auf deren Umschaltstärke achten und die haben ja Geduld. Ne?
Ja,
so,
ja
und deswegen,
auf jeden Fall.
Also die Hamburger haben in der Regel ja auch Geduld, das wird wahrscheinlich ein zähes Ding. Bei Vucevic, der ist ja jetzt, hat glaube ich gestern Morgen noch gegen Brasilien gespielt und kommt dann von dieser Länderspielreise erst kurzfristig zurück. Dadurch geht dann vielleicht gehen noch ein paar Körner flöten. Also ich bin schon echt bei einem Unentschieden.
Jetzt hast du nur Argumente gesammelt dafür,
ja,
dass
stimmt.
der HSV nicht
grade,
gewinnt.
Ich merke gerade, dass es eigentlich... Aber du hast natürlich schon irgendwie über einen Vieira-Moment mal gegen die ja dann zwar stabile, aber nicht unbedingt temporeiche Abwehr von Augsburg. Wenn der HSV die Augsburger dazu bekommt, dass sie sich mal ein bisschen locken lassen, dann geht da schon was. Ne? Also trotzdem... Ja, du hast recht. Ich bleib beim Unentschieden.
Was halt krass ist, sollte der HSV das gewinnen, könnte er sogar auf einen einstelligen Tabellenplatz springen. Also da ist ja auch alles noch sehr eng. Wir reden über Bremen gegen Leipzig, natürlich auch am Samstag in der Konferenz. Bremen hat noch ein richtig hartes Restprogramm. Ne? Die spielen noch gegen 4 Teams aus den Top 5 da oben, haben dann in der Hinrunde in den letzten Spielen nur noch 2 Punkte geholt. Dann würde man wieder so richtig unten reinrutschen, wenn das nochmal genauso läuft.
Die Frage ist, kann Boniface dem Ganzen seinen Stempel nochmal aufdrücken oder nicht? Der ist jetzt zurück.
Ich glaube, die Frage ist, wie wird Ole Werner zurück in Bremen begrüßt?
Ja, glaubst du, das wird eher so feindselig? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich glaube schon, also ich glaube, der Abschied, den haben schon viele Fans ihm übel genommen.
Meinst du?
Die Art und Weise, wie das dann gelaufen ist.
Ist das nicht eher Clemens Fritz angekreidet worden?
Boah, aber also, dass du dann als Ole Werner ausgerechnet nach Leipzig gehst, ich glaube, das ist dann halt bei einem Traditionsverein eh auch schon schwierig. Und dann halt so dieses am Ende noch beurlaubt, also das war ja schon wild, wie das gelaufen ist. Also er hatte ja noch gar nicht gesagt, dass er geht und dann hat Bremen schon die Reißleine gezogen damals. Also ich glaube, das wird sehr spannend, genauso halt auch wie die Leipziger aus der Länderspielpause rauskommen. Da waren ja auch einige Spieler unterwegs und da war ja auch so der Cut nach dem 5:0 gegen Hoffenheim, hättest du wahrscheinlich gerne direkt weitergemacht.
Zur falschen Zeit meinst du?
Mhm.
Ja, du hast halt Gruder, wo nicht ganz klar ist, er hat ja das Länderspiel Montag, das U21-Länderspiel Montag abgesagt oder verpasst, angeschlagen, kann wahrscheinlich spielen, Diomande auch. Angeschlagen von der Länderspielreise zurückgekommen. Ja, einer von den beiden wird schon spielen, vermute ich.
Ist
also alles andere als ein Leipzig-Sieg würde mich überraschen, auch bei Werder ja Stay wahrscheinlich zurück, aber Lien noch angeschlagen, stark fehlt, aber Koulibaly wäre vielleicht sogar in der Innenverteidigung die bessere Wahl gegen das Tempo von RB. Ja, und trotzdem, ich weiß nicht, hast du Fantasie, wie Werder das wuppen könnte?
Nee, also aktuell, wie die Leipziger drauf sind, nicht. Am Anfang der Saison vielleicht schon. Hätte ich gesagt, okay, so ein 0-0, 1-1 wäre vielleicht drin.
Also wenn sie es hinkriegen, so wie Mainz, gegen Leipzig, das ist aber auch schon mit ein paar Wochen her, im Mittelfeldpressing, die sind nicht immer in jeder Situation komplett sattelfest im Spielaufbau. Ein bisschen ist dieses Ergebnis gegen die TSG auch aufgrund der TSG-Spielanlage zustande gekommen, ja, weil sie dann wieder eher noch in ihren klassischen Umschaltmodus reinkamen, die Leipziger. Wenn Werder das hinbekommt, kann da mit Jinma zum Beispiel dann auch schon was gehen. Trotzdem sehe ich eigentlich einen RB-Sieg.
Mainz spielt in Sinsheim. Also die haben quasi den Gegner, den Leipzig schön an den Boden gebracht hat vor der Länderspielpause. Und hast du das Gefühl, dass es so ein bisschen dahin geht jetzt mit den Hoffenheimern, die wir alle schon sicher in der Champions League gesehen
haben? Ich habe sie da nie gesehen, will ich noch einmal ganz kurz sagen. ja, es hat auch was, also grundsätzlich hat es, glaube ich, was damit zu tun, dass sie auch so ein bisschen entzaubert sind. Mhm. Und wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Kopf, ne? Ist das so, siehst du da so Parallelen zu Mainz letzte Saison? Mit der Champions League,
so,
wo sie dann ja auf dem letzten, wo ich auch immer der Meinung war, ja, das kann schon klappen mit der Champions League, und dann sind sie nach und nach sukzessive Stolper raus.
Ja, da hatten Tobi und ich auch schon drüber geredet. Hoffenheim hat halt verdammt viele junge Spieler. Und ich glaube, das kannst du gar nicht von denen weghalten, dass sie dann irgendwann denken, so, boah, geil, nächstes Jahr dann Barcelona, Madrid, keine Ahnung. Irgendwann fängst du an zu denken. Vielleicht hat dann jetzt auch die Länderspielpause da nochmal gut getan. Gegen Mainz müsstest du eigentlich gewinnen, weil das dann halt eins der Teams ist, wo du sagst, das wäre dann jetzt halt der Gegner, da musst du 3 Punkte holen, um oben nochmal anzugreifen. Aber ja, die haben in den letzten 5 Spielen nur 5 Punkte geholt.
Ich sehe dann unentschieden. Weil
ja, Mainz gegen Top-Teams ist natürlich...
Ja, und das ist halt genau der Modus, den wir gerade bei RB angesprochen haben und der TSG auch Probleme bereiten kann. Ich finde es ja auch gut, dass sie ihrem Stil dann versuchen, treu zu bleiben. Und trotzdem, Abdullah fehlt, ist total wichtig für die Stabilität. Das ist jetzt das zweite Spiel hintereinander. Du hast bei Mainz immer noch Amiri, der fehlt, aber die können diesen Schlüsselspieler im Moment besser ersetzen als Hoffenheim Abdullah, finde ich. Und deswegen,
ja, weil Nebel halt.
Ja, genau, weil Nebel einfach 1:1 reingejumpt ist und das super macht.
Ja.
Also ich denke, dass tatsächlich Mainz da einen Punkt holen wird.
Ja, also die ärgern ja gerne. Die Top-Teams haben da immer gepunktet oder sogar gewonnen. Leverkusen gegen Wolfsburg ist auch am Samstag 15:30 Uhr. Leverkusen jetzt 5 Pflichtspiele ohne Sieg. Wir haben das 3:3 gegen Heidenheim vor der Länderspielpause schon angesprochen. Und Kasper Jöhmert ist im Prinzip angezählt. Also Leverkusen will wohl nicht in dieser Saison nochmal einen Trainer wechseln. Aber Fabian Hützler ist im Gespräch, dass der dann im Sommer kommen soll.
Ja, aber der kostet ja 15 Mio. ist Ausstiegsklausel.
Ja.
Und das wäre ein bisschen drüber.
Oder? Vor allem, ich finde das für Hützler dann schon sehr viel. Also ich fand, der hat mit St. Pauli, war der ein super Trainer. Der hat sich ja dann auch sehr unrühmlich verabschiedet, nachdem er St. Pauli in die Bundesliga geführt hat. Aber der ist halt auch einfach noch verdammt jung.
Na gut, der macht bei Brighton & Hove Albion aber ja auch einen richtig guten
das
Job.
Das stimmt. Und Xabi Alonso hatte jetzt auch noch nicht die Trainererfahrung, als er nach Leverkusen kam. Also war aber natürlich als Spieler auf einem ganz anderen Niveau.
Auf jeden Fall der erfahrenere Trainer, als Xabi Alonso war damals.
Genau, aber Alonso war halt als Spieler auf einem ganz anderen Niveau.
Na klar, du kannst auch beide natürlich nicht miteinander vergleichen. Ne? Ich finde nur tatsächlich, also 15 Millionen ist wirklich extrem viel. Und das ist ja eigentlich so eine Art, so eine No-Buy-Rule quasi. So, ne? Also wie damals Barca versucht hat, Neymar mit einer, was waren das, 200 Millionen oder so, die dann PSG trotzdem bezahlt hat.
Genau.
So, also irgendwie zu sagen, oder es gibt ja jetzt Milliardenausstiegsklauseln, einfach um zu verhindern, dass irgendwer den rauskauft.
Ja.
So wirkt das für mich. Und,
aber wäre der nicht sogar vergangene Saison noch teurer gewesen? Also ich glaube,
Hützler.
Ich glaube, sein Preisschild geht jetzt schon runter.
Ja, das kann schon sein. Und trotzdem, also es zeigt natürlich, welche Meinung sie dort haben von ihm. Und ich persönlich kann das voll nachvollziehen. Ich fände das auch mega spannend, den wieder in der Bundesliga oder den mal in der Bundesliga zu sehen. Er hat ja nur zweite Liga mit St. Pauli gemacht.
Ich würde trotzdem das Geld auf jeden Fall nicht ausgeben.
Das heißt, wir sind uns aber beide ja einig, dass das mit Jüllmann jetzt irgendwie nicht so die richtige geile Lösung ist, oder?
Nee, es hat ja einfach nicht so funktioniert, ne? Also wenn du dir dann auch anguckst, in den 5 Spielen, die sie jetzt nicht gewonnen haben, haben sie 4-mal eine Führung verspielt. Das ist halt einfach doll. Und das hätte Leverkusen früher nicht gemacht. Also in den Saisons davor war es ja halt einfach Leverkusen. Dann bist du mal einem Rückstand hinterhergelaufen, hast aber trotzdem die Punkte am Ende geholt, also mindestens mal einen. Und in diesem Spiel gegen Wolfsburg wird es, glaube ich, echt so sein, wer es 1-0 macht, verliert das Spiel auf jeden Fall.
Das ist auch spielerisch, finde ich, nicht überzeugend. So, ich finde, Offensivaktionen wirken oft so random.
Ja.
Und klar, die haben oft den Ball und die Struktur und so, das ist alles schon auch schlüssig, aber der nächste Schritt, um daraus Torchancen zu generieren, da kommt bei mir viel zu wenig Fokus auf die eigentlichen Stärken. Also beispielsweise, wie du Poku mal ins Laufen bekommst, wie du Maser mal standardisiert in die Zwischenräume bekommst, so solche Dinge. Das ist, für mich wirkt das alles oft ein bisschen zufällig. Ich kann das schon verstehen, dass die darüber nachdenken, dass Human das vielleicht dann doch nicht die richtige Lösung war.
Ja, ich meine, er war ja auch nicht die erste Wahl, muss man ja halt auch dazu sagen, er hat ja dann übernommen.
Dann war er aber also, die erste Wahl, oder habe ich das falsch im Kopf?
Nee, das habe ich auch im Kopf, aber es war halt trotzdem so, dass sie erstmal mit Ten Hag ins Jahr oder in die Saison gestartet sind und sich da mit Sicherheit was anderes vorgestellt hatten einfach, was ja sehr früh nicht funktioniert hat. Ein Spiel haben wir noch am Wochenende, Freiburg gegen Bayern, die einzigen Clubs in Deutschland, die noch in drei Wettbewerben vertreten sind.
Ja. Props an Freiburg, finde ich. Also bei den Bayern war das ja mehr oder weniger erwartbar, auch wenn sie
die sind noch im DFB-Pokal, das ist jetzt auch nicht jede Saison so.
Ja, ich sage ja, also die Bayern haben schon die Erwartungen auch übertroffen, das muss man auch sagen. Also dass sie so durchstarten, hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Aber das ist schon wirklich krass bemerkenswert, aber ich finde das bei Freiburg auch gut. Also.
Ja, und für beide ist es sozusagen die Generalprobe. Für die Bayern geht es ja dann in der Champions League gegen Real und Freiburg spielt gegen Vigo. Also beide haben dann spanische Teams. Mhm. Erwartest du so einen kleinen Schongang in dem Duell? Weil Freiburg ist ja eigentlich weg, was die internationalen Plätze angeht. Könnte das dann halt noch über DFB-Pokal oder Europa League schaffen. Aber über die Liga wird es halt echt schwierig. Die Bayern...
Aber kannst du gegen Bayern in dem Spiel... Also ist ja für Spieler schon auch immer noch ein Highlight gegen die Bayern.
Das stimmt, ja.
Also ich kann mir bei Freiburg keinen Schongang vorstellen.
Die Bayern aber
zumal
vielleicht ohne
Vigo
Kane...
Ja auch.
Könnte bei sein, den Bayern, dass der ausfällt. Ja, Jackson ist rot gesperrt.
Pavlovic ist ja noch fraglich. Du weißt nicht, was ist mit Musiala? Ist der dann schon wieder da? Also da sind ja schon so ein paar Baustellen.
Lennart Karl hat jetzt in der Nationalmannschaft auch gespielt.
Du hast halt auch Real, ne? Wird das nicht im Hinterkopf sein?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also
ob das dann am Ende irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel hat, keine Ahnung. Aber das wird zumindest ein Thema im Hinterkopf sein.
Ja, du solltest als Bayern halt gucken, dass du dich möglichst gut in Form schießt, weil du willst dann halt auch nicht so ein... Also im Hinspiel war es ja auch so, dass die Bayern erstmal 0-2 hinten waren, wo wir alle schon dachten, oh... Jetzt passiert's. Und dann, wie ist es ausgegangen? Ich glaube 6-2
Ja, aber der Freiburg war bis dahin, waren die überragend gut.
Ja. Also aber sie haben, also dann kam ja die zweite Halbzeit Bayern um die
Ecke. Ja, ich kann mich daran erinnern, es war so ein Umschaltmoment, den die Freiburger, wo sie vielleicht ein bisschen zu mutig wurden, den Bayern gegeben haben und dann fiel das 1-2. Und danach ist das Spiel gekippt. Du brauchst halt diese Überzeugung bis zum Ende. So, das haben ja ganz viele Mannschaften in dieser Saison schon gemerkt. Aber vielleicht fehlt bei den Bayern, dadurch, dass jetzt Real im Hinterkopf ist, ja auch so das allerletzte Quäntchen. Mhm. Du willst ja auch auf gar keinen Fall noch irgendeinen Verletzten. Die Meisterschaft ist ja eh entschieden.
So, ja, in zwei Wochen ist, glaube ich, der früheste Zeitpunkt.
Wenn sie jetzt alles gewinnen, genau. So, aber selbst wenn sie jetzt einen Punkt liegen ließen gegen Freiburg, ja, dann wären sie halt in drei Wochen Meister.
Ja, zumal sie ja mit dem Torverhältnis auch einfach quasi noch einen
aber
Punkt vor sind.
So, also, ne, keine Ahnung, ich will jetzt keine Freiburg-Überraschung herbeireden. Ich sehe schon einen Bayern-Sieg eigentlich, weil das haben sie einfach in dieser Saison immer unter Beweis gestellt, dass sie da einfach straight sind und dass sie das schon hinkriegen. Und trotzdem sehe ich, wenn überhaupt irgendjemand da vom Europapokal beeinflusst ist, sehe ich da die Bayern. Mhm. So, mit Real im Hinterkopf.
Und die Bayern haben halt wirklich viele Spieler, die jetzt auf Länderspielreise waren.
Das
ist ja so im Endspurt der Saison, musst du halt dann auch ein bisschen die Kräfte.
Ja, und du hast halt bei den Freiburgern auch zuletzt ja mehr Mut zum Tempo mit Scherhand in der Startelf, mit Dirier mal in der Startelf. Matanovic kommt immer besser rein. Der ist ja auch mittlerweile ein guter Anläufer. Also du siehst bei den Freiburgern auch häufiger mal, dass sie versuchen, aggressiv zu sein, so wie sie es im Hinspiel gegen die Bayern auch gemacht haben. Also aggressiv auch in vorderen Linien, nicht nur in der eigenen Hälfte. Ja, ich habe schon Fantasie, die Fantasie, dass da Freiburg vielleicht irgendwie was erreichen könnte gegen die Bayern. Ja, und trotzdem, also es entscheiden allein die Bayern und die sind einfach eiskalt in dieser Saison.
Ja, und ich denke, die wollen so früh wie möglich einen Haken an die Meisterschaft machen, damit sie den Wettbewerb quasi vom Zettel haben und sich auf den Rest konzentrieren können. Ich bin sehr gespannt, wie viel von unseren Vorhersagen eintreffen wird oder ob wir bei der nächsten Aufzeichnung dann schon drüber reden, was alles nicht stimmt.
Ja gut, bei der zweiten Liga haben wir es ja bewusst so gemacht, dass wir erst am Ende darüber reden müssen.
Ja, so die Vereine denn wollen und das weiterhin spannend halten.
Das werden sie.
Dann Freitag spielfrei. Können wir alle uns schon mal vorbereiten. Ostereier kaufen geht dann leider nicht mehr, ist ja Feiertag. Mhm. Aber auf Ostern vorbereiten und auf eine Sechserkonferenz, die dann ja am Samstag stattfindet. Alles natürlich live zu hören bei uns in der Sportschau-App.
Wird ein Highlight.
Wird auf jeden Fall ein Highlight. Ich freue mich sehr drauf, das als Hörerin zu tun.
Und Sonntag dann den Spieltagsrückblick mit Alex Schlüter.
Guck an.
Auch da solltet ihr dabei sein.
Auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Fußballwochenende.
Macht's gut.